Deutschlandfunk Kultur. Lesart mit Frank Mayer.
Seien Sie herzlich willkommen. Wir werden hier heute eine Flusskreuzfahrt machen auf der Donau mit dem Motorschiff Mozart. Und da sieht es so aus. Der Tagesablauf auf der MS Mozart folgt einer Grundregel. Die Gäste müssen immer entweder satt, betrunken oder beides zugleich sein. Das ist ein typischer Satz aus dem Roman Land in Sicht von Ilona Hartmann. Ein Thema hier in der Lesart. Wie ist das, wenn man seinen Vater erst als Erwachsene kennenlernt? Über diese Erfahrung hat Ilona Hartmann einen Roman geschrieben. Ilona Hartmann, die hat einen Haufen Follower bei ihren Twitter- und Instagram-Accounts. Sie schreibt für Zeit Online. Sie hat lange für die Heute-Show geschrieben und jetzt gibt es eben ihren ersten Roman. Und damit ist sie ins Studio gekommen. Seien Sie herzlich willkommen, Frau Hartmann.
Hallo, schönen guten Morgen.
Wie war das denn jetzt, auf die lange Strecke zu gehen mit dem Roman? War das beglückend anstrengend?
Ich glaube, es war beides. Also es war zum einen natürlich sehr ungewohnt, weil ich sehr drauf gebrieft bin, kurze Lines zu schreiben. Auf der anderen Seite war das aber auch eine sehr, sehr schöne, irgendwie erdende Erfahrung. Also ich habe das mal verglichen mit dem stressigen Berliner Stadtleben und der Erfahrung, wenn man dann nach Brandenburg rausfährt und so in der Erde wühlt. So hat sich das Buchschreiben ungefähr angefühlt im Vergleich zu meinen sonstigen Jobs.
Der Roman hat aber eine ziemlich hohe Gag-Dichte für einen deutschen Gegenwartsroman. Also ich lese viel deutsche Gegenwartsliteratur, er unterscheidet sich deutlich. Da dachte ich, da kommt dann doch die Instagram- oder Heute-Show-Autorin durch, oder?
Ja, oder vielleicht auch einfach meine Art, die Dinge anzugehen. Oder ich bin so, also bei mir ist vieles erstmal lustig und das überträgt sich, glaube ich, dann einfach auch gerade bei einem Debütroman, den ich zumindest sehr aus dem Bauch raus und ohne viel Kalkül geschrieben habe, sehr 1:1 in die Sprache.
Und es ist ja immer die Frage, aus welcher Perspektive man guckt. Also ich gucke aus der Perspektive der eher ernsteren Gegenwartsliteratur. Sie haben aber auch eine andere Perspektive. Es gibt einen Tweet von Ihnen bei Twitter, da schreiben Sie oder fragen Sie sich, wie bringe ich 25.000 gag-geilen Followern bei, dass mein Buch nicht primär lustig ist. Ja, wie machen Sie es denn?
Ja, ich habe dann nochmal drüber nachgedacht und habe dann festgestellt, ich glaube, ich muss das gar niemandem beibringen. Ich glaube, der Roman ist jetzt einfach so, wie er ist. Und wer mir folgt und wer sich für mich interessiert, kann sich das anschauen und dann selber entscheiden, ob das passt oder nicht. Ich muss da, glaube ich, gar nichts machen. Und so war es dann auch.
Zur Entstehung des Buches, wenn ich das richtig übermittelt bekommen habe, dann hat eine Lektorin sich bei Ihnen gemeldet, Friederike Schilbach, und hatte Sachen von Ihnen auf Instagram gelesen und hat auf dieser Basis sozusagen gefragt, ob Sie mal ein Buch schreiben wollen. War das so?
Ziemlich genau so, ja. Das klingt, glaube ich, wenn man die Literaturwelt, wie sie bisher ist, irgendwie ungewöhnlich. Aber so war das. Und ich finde das eigentlich einen sehr modernen, zeitgemäßen Weg, um literarische neue Talente zu finden.
Und wieso jetzt dieses Thema? Ich habe es schon angesprochen, eine erwachsene Frau, Mitte 20, lernt erst in diesem Alter, also 24 ist ihre Jana in dem Buch, lernt erst in diesem Alter ihren Vater kennen. Wie ist das Thema zu Ihnen gekommen?
Das ist zum einen autobiografisch bedingt. Also ich war selber 24, als ich meinen Vater kennengelernt habe. Und ich glaube, das Bedürfnis, dieses Buch zu schreiben, hat sich bei mir entwickelt, weil ich nochmal angefangen habe, so mein Aufwachsen zu reflektieren. Und mir aufgefallen ist, dass dieses Thema ohne Vater sein gar nicht so richtig stattfand in Geschichten, die ich gelesen habe, als Jugendliche zum Beispiel. Und ich den Wunsch entwickelt habe, diese Lücke zu füllen und jetzt nachwachsenden Generationen oder jungen Mädchen vor allem heute ein Buch an die Hand zu geben, in dem diese Gefühle so authentisch wie möglich ohne viel Romantisierung oder Idealisierung da was mitzugeben.
Und dann steht man ja vor der Entscheidung, wenn man so über ein Stück eigenes Leben schreibt, wie nah baue ich das an mein Leben an oder wie weit rücke ich das weg? Wie haben Sie sich da entschieden?
Also die erste Entscheidung für eine Distanz war, es aus der Perspektive einer Protagonistin zu schreiben, die nicht Ilona Hartmann heißt, sondern eben Jana Bühler. Und die Geschichte auch so weit zu straffen oder an Stellen zu verfremden, wo ich intuitiv das Gefühl hatte, das wird mir sonst zu wahr oder zu nah. Also ich habe mich da sehr auf mein Bauchgefühl, glaube ich, verlassen und finde das Ergebnis jetzt am Ende authentisch, aber nicht so, dass ich mich ausgezogen fühle dadurch. Mhm.
Und dieses Setting, ich habe vorhin schon mal kurz einen Satz zitiert, dass die Gäste immer entweder satt oder betrunken sein müssen auf der MS Mozart. Dieses Setting auf so einem Flusskreuzfahrtschiff, das ist natürlich toll, ne? Weil man ist da eingesperrt eine Woche lang miteinander, man kann sich nicht aus dem Weg gehen, man muss sich zueinander verhalten. Aber das hat einen echten Hintergrund, oder? Sie sind selbst mal so gefahren mit Ihrem Ihnen noch nicht so richtig bekannten Vater?
Genau, also das ist ein wahrer Teil des Buches. Ich habe tatsächlich diese Reise gemacht und mein Vater hat zu dem Zeitpunkt auf diesem Schiff gearbeitet. Wir kannten uns allerdings schon vorher, ich muss überlegen, ich glaube ein Jahr. Das ist an sich nicht viel, wenn man davor 24 Jahre sich nicht kannte, aber es war trotzdem genug, sodass ich mich das getraut habe, aber trotzdem auch natürlich einigermaßen schräg.
Wie ist das denn für Ihre Jana, für diese Figur erstmal 24 Jahre ohne Vater? Hat sie ihren Vater überhaupt vermisst?
Nein, tatsächlich hat sie den nicht vermisst, genauso wie ich den auch nicht vermisst habe. Und ich habe natürlich auch in den letzten Jahren in der Arbeit am Buch viele Gespräche geführt. Und das war eigentlich oft der Grundton, dass da die Lücke gar nicht so richtig bewusst wird oder dass da erstmal nichts fehlt, eben auch, weil sich dann das erziehende Elternteil, in dem Fall war es meine Mutter oder die Mutter von der Hauptfigur, in die Lücke stellt.
Das ist auch ein Hohelied auf die alleinerziehende Mutter dieser Jana, der Roman, oder? Die wird als so kraftvolle, selbstlose Frau jetzt nicht auf so einen Heldensockel gehoben, aber so beschrieben, dass man denkt, wow, was hat diese Frau gestemmt für ihre Tochter und für sich selbst natürlich auch.
Ja, so kann man das durchaus lesen. Also das ist mir auch beim Schreiben nochmal ganz bewusst und klar geworden, was für eine riesige Lebensleistung das ist. Und das wollte ich dann natürlich, indem ich ein Buch über die Vaterfigur schreibe, nicht unter den Tisch fallen lassen, sondern eben auf diese Art auch honorieren.
Also Sie haben gesagt, Sie haben den Vater eigentlich nicht vermisst. Aber wenn man das Buch so nachverfolgt und mit der Figur, die diesen Vater kennenlernt, es ist doch so, also sie stellt sich dann vor, wie wäre das gewesen, wenn der bei mir gewesen wäre. Und es leuchtet so durch, dass er schon auch hätte wichtig sein können oder dass es auch wichtig gewesen wäre, so einen Vater zu haben, oder?
Ja, tatsächlich. Also die Gedanken macht sich Jana natürlich auch. Man spielt dann so das eigene Leben rückwärts nochmal im Konjunktiv durch. Was wäre gewesen, wenn? Wäre es mir besser gegangen? Hätte es mir an der und der Stelle geholfen oder Dinge leichter gemacht? Und ich glaube, es ist einerseits wichtig, diese Gedankenspiele durchzuspielen. Andererseits, und das ist ja auch dann der Punkt, bei dem Jana rauskommt, es ist ein bisschen egal. Also sie hat jetzt den Vater, den sie hat und der ist jetzt da und der war vorher nicht da. Und mit einer gewissen Trauer festzustellen, es hätte vielleicht gut werden können, ist die eine Sache, aber dann auch mit der pragmatischen Enttäuschung umzugehen, dass es nicht so war, ist dann, glaube ich, die größere und auch in die Zukunft gerichtete Aufgabe.
Und wenn man so eine Geschichte jetzt aufschreibt wie Sie, was hat das gemacht mit Ihrer eigenen Erfahrung? Verschiebt das nochmal was? Klarer macht es sicher Dinge, oder? Wenn man darüber so ausführlich schreibt.
Ich glaube, was es bei mir gemacht hat, war, dass ich mir meiner eigenen Geschichte nochmal sehr viel bewusster geworden bin. Ich habe besser verstanden, warum ich so bin. Ich habe tatsächlich beim Schreiben gar nicht mehr so viel aktiv verarbeitet. Das ist eher so während der Zeit passiert. Und aber natürlich nochmal so die Nachbesprechung mit sich selbst, auch in literarischer Form dann zu machen, hat es mir nochmal mehr eingeschrieben. Also wenn man das ein bisschen größer fassen will, könnte man sagen, ich bin zwar ohne Vater aufgewachsen, aber ich habe mir den jetzt reingeschrieben.
Und wie ist das? Sie haben ja vorhin so schön gesagt, Roman schreiben ist wie nach Brandenburg raus. Und wie war es in der Erde wühlen? Fahren Sie dann wieder nach Brandenburg und wühlen weiter in der Erde mit einem nächsten Projekt?
Jetzt wird erstmal gar nichts mehr weitergeschrieben, glaube ich. Also ich bin in erster Linie jetzt sehr froh über den Roman, den ich geschrieben habe. Und kann sein, dass das ein One-Hit-Wonder bleibt, was ich auch in Ordnung finde. Kann sein, dass da nochmal ein zweiter kommt oder ein 20., das weiß ich nicht. Aber in der Erde wühlen ist natürlich eine schöne Aufgabe, an die ich doch durchaus ab und zu mal wieder denke, ja.
Das sagt Ilona Hartmann. Land in Sicht heißt ihr Roman. Danke Ihnen sehr für den Besuch.
Vielen Dank.
Seit gestern wird diskutiert über die Ausladung von Lisa Eckhart. Die österreichische Kabarettistin war eingeladen zu einem Wettbewerb um den besten Debütroman beim Haberfront Literaturfestival in Hamburg. Dieser Wettbewerb sollte dort im Nordspeicher stattfinden. Der liegt mitten in St. Pauli. Und der Wettbewerb bzw. die Lesung von Lisa Eckhart wurde jetzt wegen Sicherheitsbedenken abgesagt. Gestern haben wir hier in unserem Programm mit einem der Leiter des Haberfront Festivals über diese Absage gesprochen, mit Nikolaus Hansen, und der hat das dazu gesagt.
Der Nordspeicher ist in der Bernhard-Nocht-Straße mitten in St. Pauli. Da hat der schwarze Block eine gewisse Macht, und der Nordspeicher kann seine Arbeit nur machen, wenn er nicht in rabiater Konfrontation mit dem schwarzen Block ist. Natürlich ist die Tatsache, dass er sich hier der Gewaltandrohung gebeugt hat, kritisierbar. Auch unsere Entscheidung, Frau Eckhart auszuladen, ist kritisierbar. Wir alle beugen uns hier einer Gewaltandrohung, weil unsere jeweilige Konstruktion von dieser Gewaltandrohung gefährdet ist. Nicht, weil irgendeiner eine blutige Nase befürchtet, sondern weil wir einen Wettbewerb mit 8 Debütantenautoren nicht fair durchführen können. Der Nordspeicher, weil er um seine Zukunft fürchten muss. Denn wenn er eine Veranstaltung gegen den schwarzen Block durchführt, dann wird er denen in den nächsten Monaten und Jahren das Leben schwer machen. Und darum hat der Nordspeicher auch darauf bestanden, nicht Polizeischutz anzufordern. Denn wenn da die Polizei vor der Tür steht, um eine Veranstaltung zu sichern, dann können die gleich zumachen.
Das sagt Nikolaus Hansen vom Haberfront Literaturfestival zur Absage an Lisa Eckhart. Ich muss noch ergänzen, vom linksautonomen Schwarzen Block gab es Drohungen gegen diese Veranstaltung mit Lisa Eckhart im Vorfeld. Wir haben jetzt am Telefon Herbert Orlinger, er leitet den Zschollnay Verlag. Dort wird der erste Roman von Lisa Eckhart am 17. August erscheinen. Omama wird er heißen. Seien Sie willkommen, Herr Orlinger.
Guten Tag.
Was sagen Sie denn jetzt zu der Ausladung Ihrer Autorin und vor allem der Begründung dafür, die wir gerade gehört haben?
Bis zu einem gewissen Grad verstehe ich die schwierige Situation, in die die Veranstalter aufgrund der Drohungen gebracht worden sind, aber eben nur bis zu einem gewissen Grund, bis zu einem gewissen Grad. Denn als diese Shortlist für diesen Preis bekannt gegeben wurde, wusste man allgemein, dass Lisa Eckhart eine durchaus polarisierende Künstlerin ist, eine Autorin, die nicht auf allen Seiten auf Anerkennung oder auf Zustimmung stößt. Und man hat sie auf die Shortlist gesetzt, weil eben der Roman Omama so gut war, dass er um den Preis mitrittern durfte. Das war nach diesen Aufregungen damals im Mai. Dass jetzt, kurz davor, die Autorin ausgeladen wird und man im Vorfeld versucht hat, sie selbst von sich selbst heraus zum Verzicht zu bewegen, das finde ich schon befremdlich, weil es ja nichts anderes bedeutet, als dass man vor einer Minderheit, die Gewalt androht, in die Knie geht. Und das widerspricht eigentlich jeglichem Konzept einer freien kulturellen Ausübung.
Was hätten Sie sich denn anderes jetzt gewünscht? Eine Ausweichveranstaltung? Oder wie hätten denn die Veranstalter jetzt aus Ihrer Sicht umgehen sollen mit diesen Drohungen, die Lesung mit Lisa Eckhart da zu sprengen?
Zum Beispiel einen anderen Ort suchen vielleicht, wo sie ihren Roman vorstellen kann und im Wettbewerb um den Kühne-Preis bleiben kann. Es ist ja nicht so, dass Lisa Eckhart in dem Nordspeicher das erste Mal liest. Es gibt ja eine Reihe anderer Veranstaltungen, die nicht abgesagt werden und die sogar in Hamburg, aber auch in Wien am 27. August. Und die Entscheidung dieser Veranstalter, Lisa Eckhart dort einzuladen, ist ja auch im Bewusstsein, dass das vielleicht nicht bei allen Teilnehmern auf Zustimmung stößt.
Lisa Eckhardt wird ja vorgeworfen, das ist auch der Hintergrund jetzt dieser ganzen Geschichte, vorgeworfen, dass sie rassistische und antisemitische Klischees bedienen würde in Kabarettprogrammen. Damit mussten sie sich ja auch auseinandersetzen, als sie entschieden haben, ihren ersten Roman bei Tschollnai rauszubringen. Was sagen Sie zu diesen Vorwürfen gegen Lisa Eckhardt?
Naja, der Reihe nach, als wir uns entschlossen haben, mit Lisa Eckhardt zusammenzuarbeiten und den Roman bei uns zu publizieren. Deshalb ist er viel, viel früher stattgefunden als jetzt. Also ein Vorlauf für einen Roman dauerte in der Regel 1,5 bis 2 Jahre. Die Vorwürfe gegen Lisa Eckhardt sind dann im Mai laut geworden, 2 Jahre nach der Erstausstrahlung dieser Mitternachtsspitzen.
Das war die Sendung, wo sie diese Äußerung gemacht hat, die jetzt vor allem kritisiert werden.
Diese Sendung hat sie 2018, glaube ich, im WDR in einer Sendung gemacht, die dann oftmals wiederholt wurde. Und im Mai 2018 kamen Passagen aus dem Zusammenhang gerissen plötzlich vor. Ich kenne Lisa Eckhardt mittlerweile so gut, dass ich diese Vorwürfe, ich halte es für absurd, Lisa Eckhardt als Antisemitin zu bezeichnen, ist völlig aus der Luft gegriffen, das ist gerade das Gegenteil. Die Kunstfigur Lisa Eckhardt ist eine Kabarettistin, die spaltet, aber das muss gutes Kabarett ja tun. Und der Roman muss für sich sprechen. Über den kann man streiten, über den soll man streiten, das ist ja gut. Aber man soll sich mit ihm auseinandersetzen.
Verhindern. Hatten Sie jetzt schon von anderer Seite Schwierigkeiten mit diesem Buch oder mit Ihrer Autorin Lisa Eckhardt wegen der Vorwürfe gegen Sie?
Nein, von keiner einzigen. Also ich habe sogar in den vergangenen Tagen, seitdem das aufgekommen ist mit der Absage, dezidiert Zurufe bekommen aus Graz, aus Hamburg. Das ist ein Skandal, sowas darf nicht sein. Und wir freuen uns, dass Lisa Eckhardt zu uns kommt.
Das sagt Herbert Orlinger.
Ich habe in meinem Vierteljahrhundert, wo ich jetzt Tschollnai leite, ich habe sowas auch noch nie solche Anwürfe oder Vorwürfe gegen eine Autorin zu hören bekommen. Das ist wirklich beispiellos.
Das sagt Herbert Orlinger, der Leiter des Tschollnai Verlags. Dort wird am 17. August der erste Roman von Lisa Eckhardt erscheinen unter dem Titel Obermarm. Herr Orlinger, vielen Dank für das Gespräch.
Danke auch. Wiederhören.
Deutschlandfunk Kultur. Buchkritik.
Anselm Kiefer, das ist einer der ganz Großen in der bildenden Kunst unserer Gegenwart und der tritt jetzt in einen Dialog mit Größen der Literatur, mit Ingeborg Bachmann und Paul Celan. Das passiert in einer Ausstellung im Franz-Marc-Museum im Bayerischen Kochel und das passiert auch in einem Buch mit dem Titel Anselm Kiefer Opus Magnum. Unser Kritiker Michael Opitz, der hat dieses Buch gelesen und ist jetzt hier. Seien Sie willkommen.
Hallo.
Gelesen und angesehen müsste man genauer sagen, denn da spielen auch Fotografien eine große Rolle. Klar, Anselm Kiefer, bildender Künstler. Welche Bedeutung haben denn aber Ingeborg Bachmann und Paul Celan für diesen Künstler, für Anselm Kiefer?
Eine Bedeutung, die zeichnet sich schon seit Jahrzehnten ab. Also immer wieder setzt er sich mit diesen beiden Lyrikern auseinander. Anselm Kiefer entdeckt Ingeborg Bachmann und Paul Celan für sich, weil beide in den 50er Jahren in ihren Gedichtbänden sich mit dem Holocaust auseinandersetzen und die Zeit der NS-Diktatur thematisieren. Und das passiert ja in einer Zeit, in der das allgemeine Schweigen eigentlich vorherrschend gewesen ist. Und Anselm Kiefer ist ein Maler, ein bildender Künstler, den gerade also diese Historie interessiert, der sich auseinandersetzt mit der deutschen Geschichte. Und von daher sind diese beiden, also Bachmann und Celan, für ihn ganz wichtige Autoren. Und er bezeichnet die Gedichte dieser beiden als Bojen im Meer. Und er muss immer wieder mal zu ihnen sich hinbewegen, also auf sie zuschwimmen. Und das tut er nun erneut wieder in diesen 23 Glasvitrinen, die zwischen 2014 und 2016 entstanden sind.
Ja, das sind insgesamt 23 Vitrinen, wie Sie sagen, mit Stillleben aus Objekten und Materialien, die sich eben auch auf Texte von Bachmann oder Celan beziehen. Können Sie uns da an einem Beispiel mal schildern, wie so eine Vitrine aussieht?
Ja. Also es gibt zwei Vitrinen, die heißen Mohn und Gedächtnis. Und bei Anselm Kiefer ist es tatsächlich dann auch so, dass man das lesen kann. Also das ist jetzt keine Hineininterpretation, da spielt Celan und Bachmann eine Rolle, sondern man sieht es, man wird direkt als Betrachter darauf hingeführt. Mohn und Gedächtnis heißt eine Vitrine, darunter steht dann noch für Paul Celan. Und in einer dieser beiden Vitrinen sieht man einen alten Setzschrank. Also man sieht, dass die Fächer herausgezogen sind, kann noch die kleinen Abteilungen sehen, wo die Bleitypen drin gelegen haben. Man sieht, dass mit diesem Schrank auch wirklich gearbeitet ist. Und Anselm Kiefer lässt aus dem Schrank heraus nach oben, also Mohnblumen herauswachsen, aber vertrocknete Mohnblumen. Man sieht also nur noch diese Kapseln. Und man muss sich vorstellen, das sind jetzt also keine Objekte, über die man sich so neigt und dann hineinschaut, sondern die haben eine massive Größe, also sind so etwa 2,20 Meter hoch, 1,40 Meter breit und 1 Meter tief. Also man steht vor denen. Ich habe 2017 einige in Paris schon mal gesehen und ist tatsächlich wirklich gebannt von dieser Voluminosität dieser Objekte.
Also eher Schränke als Vitrinen.
Ja.
Das ist ja eine komplexe Angelegenheit jetzt. Also wir haben Anselm Kiefer, wir haben seine Beziehung zu Bachmann und Celan, wir haben diese Vitrinen mit der bildlichen Verarbeitung. Dann kommt aber noch eine Ebene obendrauf, in dem Buch zumindest. Da gibt es Texte von Autorinnen und Autoren, die sich wiederum dazu verhalten, zu diesem Komplex. Was sind das jetzt für Texte?
Ja, also das ist ja eine schöne Idee, dass die Kuratorin dieser Ausstellung 15 Schriftstellerinnen und Schriftsteller eingeladen hat, sich diesen Vitrinen zu nähern, sich mit ihnen auseinanderzusetzen und einen Dialog im Wort weiterzuführen, den es ja bei Kiefer auch gibt. Also dadurch, dass er in seine Bilder immer etwas hineinschreibt, gibt es ja also diese Ebene bei ihm auch. Und ich finde das hochinteressant und spannend, dass man jetzt neben diesen Abbildungen, diesem wunderbar gestalteten Katalog von Schirmer und Mosel, wirklich auch daneben gleich einen Text eines Schriftstellers oder eines Autors findet. Und bei Mohn und Gedächtnis also ist es Klaus Reichert, der einen Text dazu geschrieben hat. Klaus Reichert war jahrelang der Lektor von Paul Celan im Suhrkamp Verlag, also ein Kenner der Materie. Und er deutet nun, was liest er aus diesem Vitrinenschrank von Anselm Kiefer heraus. Und er kommt dazu zu sagen, wir haben es ja bei diesem Titel damit zu tun, dass es um Vergessen und Erinnern geht. Und dass das Paul Celan immer interessiert hat und er thematisiert hat. Und Kiefer nimmt nun diesen Gedanken auf und sagt, also es gibt mit dem Mohn das, den Verweis auf das Schlafen, auf das Vergessen und mit dem Setzkasten aber gleichzeitig die Erinnerung, dass in der Schrift etwas aufbewahrt, erinnert werden muss, was wir nicht vergessen dürfen. Und insofern entsteht diese Kombination mit diesen Mohnblüten und dem Setzkasten sehr direkt als eine Art Gedächtnisspeicher. Und das ist eine sehr, wie ich finde, sehr überzeugende Hinführung von Klaus Reichert zu dieser Vitrine von Anselm Kiefer.
Das ist ja dann wahrscheinlich in jedem Fall auch eine Art Experiment, diese Texte und die Bilder dazu. Tritt das wirklich in einen Dialog? Entsteht da was daraus? Wie ist das dann bei den anderen Vitrinen? Ist das in jedem Fall gelungen oder gibt es auch schwächere Konstellationen?
Also die Vitrinen finde ich alle außerordentlich gelungen. Also das sind wirklich wunderbare Angebote, sich damit auseinanderzusetzen. Und ich verstehe auch die Texte eigentlich als Angebote für den Betrachter, sich damit auseinanderzusetzen. Manche gehen sehr weit, umschreiten sozusagen die Vitrinen sehr weit. Klaus Reichert ist sehr nah dran gewesen. Mhm. Ich mag mehr diese Dinge, wo man sehr nah sich auf das einlässt, was man da gesehen hat. Und insofern finde ich, wie auch immer, also dies als ein Angebot, sich selber dazu als Betrachter in Position zu bringen. Also nehme ich das Angebot an oder aber stelle ich meine eigenen Dinge, die ich gesehen habe, daneben?
Mhm. Opus Magnum heißt dieses Buch mit Vitrinen von Anselm Kiefer, Abbildungen davon und vielen Texten. Wir haben darüber geredet, herausgegeben von der Kuratorin Katrin Klingsoer, Leroy im Verlag Schirmer und Mosel. Besten Dank an Michael Opitz. Die Schriftstellerin Helga Schubert, die wurde im Juni mit dem Ingeborg-Bachmann-Preis ausgezeichnet. Sie ist 80 Jahre alt, dass sie jetzt diesen Preis bekommt für einen tollen Text. Das ist eine wunderbare Geschichte, auch weil sie in den 1980er Jahren schon einmal zu dem Wettbewerb eingeladen war, damals nicht teilnehmen konnte, weil man sie nicht rausgelassen hat aus der DDR. Wir haben danach gestaunt in der Redaktion hier, als Helga Schubert vor einigen Tagen gegenüber der Frankfurter Allgemeinen Zeitung gesagt hat, ihre Kollegin Christa Wolf, das sei eine SED-Schriftstellerin gewesen. Wir haben dann mit Helga Schubert gesprochen über diesen Angriff auf Christa Wolf und da hat sie das dazu gesagt.
Ich bin ja 1940 geboren und habe natürlich schon die offene Gesellschaft kennengelernt, bevor wir alle eingemauert wurden 1961. Und Christa Wolf ist eine halbe Generation weiter, die ja schon einmal glühende Anhängerin des Hitlerreichs war. Dann war sie eine glühende Anhängerin der Stalinzeit. Und dann wurde sie natürlich in der DDR auch sehr hofiert, ist ja ganz klar. Und dann kam sie ganz langsam zu sich. Die ist bis zuletzt, hat sie eigentlich immer noch totalitäre Ideen gehabt.
Das sagt Helga Schubert und wir wollen über diese Sicht auf Christa Wolf reden mit Julia Schoch, Autorin aus Potsdam. Guten Tag, Frau Schoch.
Hallo, Herr Mayer.
Sie sind ja Jahrgang 1974, also Sie waren so 15, 16, als es mit der DDR zu Ende ging. Hat denn für Sie Christa Wolf eine Rolle gespielt für Ihre Lesebiografie?
Ja, schon. Es gab allerdings natürlich durch dieses Geburtsdatum bedingt eine merkwürdige Gegenläufigkeit. Als ich mich sozusagen mit Werf und Begeisterung so in die ganze Lesewelt der Erwachsenen hineinbegeben wollte, wurde eigentlich vieles rausgeräumt und verramscht, was mit der DDR zu tun hatte. Unter anderem eben die Literatur. Und für meine Mutter, die ja Buchhändlerin war, spielte das schon eine große Rolle. Und sowas kriegt man natürlich als Kind auch sozusagen subkutan, auch wenn man es selber noch nicht liest, mit, was da immer so auf den Nachttischchen liegt und in den Bücherschränken steht. Und als ich Anfang der 90er Jahre dann angefangen habe zu studieren an der Uni Potsdam, die ja aus der PH, aus der Pädagogischen Hochschule hervorgegangen war, da räumte man auch verschiedene Bücher raus und da standen immer Grabbelkisten. Und ich weiß, dass ich auf diese Weise zu vielen antiquarischen Schätzen, was mir damals gar nicht bewusst gewesen ist, gekommen bin, also zu Erstausgaben, auch von Sarah Kirsch übrigens, und auch Christa Wolf. Also man ist dann einfach, wenn man zum Bus gegangen ist, immer an diesen Kisten vorbei und hat sich dann mitgenommen, was da gerade so ausrangiert wurde. Also insofern habe ich da eigentlich so eine nachgetragene Tradition, mit der habe ich damals so angefangen. Und in den 90ern war das schon wichtig. Und ich habe auch an dem sogenannten Lehrkörper damals gemerkt, dass da natürlich viele waren, die noch diese Heiligkeit und auch dieses Priestertum von bestimmten Autoren, da war ja Christa Wolf eine ganz wichtige, dass die das noch so vor sich hertrugen und auch dachten, sie müssten auch diese Person noch verteidigen. Also ein ganz anderer Literaturbegriff auch. Also der Autor, die Autorin als Priester, der einem auch die Welt erklärt. Das war ganz deutlich damals zu spüren. Aber für mich im Übrigen waren die Bücher trotzdem ästhetisch danach sehr wichtig auch. Also ich habe mich vor allen Dingen mit Kein Ort Nirgends und auch Medea war wichtig, rein von der Struktur her, vom Ästhetischen, wie Christa Wolf zum Beispiel ganz konkret immer aus Szenen rausgeht. Also die hasst ja Szenen. Jede Szene bei Christa Wolf wird immer unterbrochen durch Reflexion zum Beispiel, was mir sehr gut gefallen hat, ich mich erinnern.
Und Julia Schoch, was sagen Sie jetzt dazu, wenn Helga Schubert Christa Wolf als SED-Autorin deklariert? Wie wirkt das auf Sie?
Naja, das ist natürlich auch was Privates. Sie haben ja sehr nah beieinander gewohnt, da in Neumeteln in Mecklenburg. Also ganz Unrecht hat sie ja erstmal nicht. Natürlich war Christa Wolf in der SED. Und sie war aber eben gleichzeitig auch Schriftstellerin. Und dass man das irgendwie zusammendenken kann, mich interessiert es sehr, dieses sowohl als auch. Also dass man sich nicht entscheiden muss, sondern diese Verstrickung, die ja im Werk von Christa Wolf ja auch selber tausendfach besprochen auch natürlich vorkommt bis zuletzt, das ist natürlich gerade das Interessante. Und niemand war, glaube ich, unabhängig oder konnte unabhängig sein, der gleichzeitig ganz oben mitmischen wollte in der DDR. Ich verstehe bei Helga Schubert auch natürlich, dass sich vielleicht, das ist ja eine gewisse Bitterkeit, die da durchdrückt, dass vielleicht diejenige, die sich moralisch anständiger oder sauberer verhalten hat, am Ende nicht unbedingt sichtbarer in der Öffentlichkeit steht als diejenige, die vielleicht moralisch fragwürdiger gewesen ist oder ambivalenter gewesen ist. Also das ist ja auch eher eine Frage der Aufmerksamkeitsökonomie. Und sie hat sich ja in dem Telefonat, was Sie da nochmal eingespielt haben, ja auch ein bisschen darüber aufgeregt, dass jetzt die vielen Gratulanten, die da kommen und die Journalisten, die sich um sie bemühen, dass die natürlich als erstes, also all die Gäste, die nach Neumädeln kommen, als erstes immer fragen, ja, wo hat denn jetzt Christa Wolf gelebt und wo hat die denn gearbeitet und wie war es denn mit der? Also dass der Bezugspunkt praktisch immer noch Christa Wolf ist und nicht in diesem Falle Helga Schubert, das verstehe ich ja.
Gleichwohl steht ja dieser Vorwurf jetzt im öffentlichen Raum und ist ja eine, wie ich es sehe, eine harte Abwertung, Christa Wolf als SED-Autorin zu bezeichnen. Das heißt ja im Prinzip, dass ihr Werk nur in Bezug auf die SED und die DDR irgendeine Bedeutung gehabt hat. Und auf der anderen Seite muss man ja auch sehen, dass Christa Wolf zum Beispiel im Westen vielfach ausgezeichnet wurde, als es die DDR noch gab, mit den bedeutendsten Literaturpreisen, Bremer Literaturpreis, Georg Büchner Preis 1980, österreichischer Staatspreis für europäische Literatur, Geschwister Scholl. Also äußerste Wertschätzung bis zum Ende der DDR. Und in den 90er Jahren wurde Christa Wolf dann als Staatsdichterin bezeichnet vom Westdeutschen Feuilleton. Ich muss daran wieder denken, wenn es jetzt wieder solche Angriffe gibt gegen Christa Wolf. Wie erklären Sie sich auch so einen Wandel im Blick auf so eine Autorin?
Naja, man neigt ja zu Verkürzungen. Und das ist es ja, also dieses ist ja fast ein Oxymoron, SED-Schriftsteller, weil das natürlich suggeriert, auch vielleicht jüngeren Personen, wir wissen es ja vielleicht, aber jüngeren Personen suggeriert, dass ein Autor vielleicht strategisch im Sinne einer Partei geschrieben hätte, was ja nie und nimmer, sozusagen, darüber brauchen wir gar nicht zu reden, das ist natürlich nicht haltbar, sowas. Also es ist eine starke Vereinfachung, die in der Tat, Sie sprechen ja den deutsch-deutschen Literaturstreit der 90er Jahre an, wo man also nicht nur eine Epoche für beendet erklärt hat, sondern tatsächlich Menschen wie Christa Wolf, wie Heiner Müller und andere, auch westliche Autoren im Übrigen dieser Generation angegriffen hat und auch persönlich tatsächlich fertig gemacht hat. Da hatte man also keinerlei Größe, keinerlei Gnade, auch kein Taktgefühl und vor allen Dingen kein historisches Einfühlungsvermögen, würde ich mal sagen, für eine bestimmte Lebenswelt. Und ich glaube, das hat sehr, sehr viele Menschen gekränkt und verletzt, weil plötzlich bestimmte Personen so eine moralische Integrität eingefordert haben, rückwirkend von Autoren, die aber selber also die moralische Integrität irgendwie eines Putzlappens hatten. Und das hat man übel genommen und das hat die Gräben auch vertieft, muss man sagen. Es hat auch eine Atmosphäre auf lange Sicht vergiftet.
Ist Christa Wolf eine SED-Schriftstellerin? Darüber haben wir mit Julia Schoch gesprochen. Danke Ihnen sehr für das Gespräch, Frau Schoch.
Ja, gerne.
Eine Kommissarin bei der Polizei in Reykjavik soll in den Ruhestand gehen. Bevor sie das aber tut, nimmt sie sich einen letzten Fall vor, ein Cold Case. Bei dem geht es um den Tod einer jungen Frau. Und das wird dann eine extrem gefährliche Sache für diese Kommissarin, kurz vor dem Ruhestand. Der isländische Autor Ragnar Jonasson erzählt von diesem Fall in seiner Dunkeltrilogie. Und das ist eins der Bücher, die uns jetzt eine Buchhändlerin empfehlen will. Sabine Gartmann von der Buchhandlung Schatulle in Osterholz-Scharmbeck. Ich grüße Sie, Frau Gartmann. Hallo.
Ja, guten Tag. Hallo.
Was gefällt Ihnen denn so an dieser Dunkeltrilogie von Ragnar Jonasson?
Also einmal ist es eine stilistische Geschichte. Der Dunkel ist der erste Fall, aber der nächste Fall, Insel, spielt 10 Jahre früher. Das heißt, als Leser fängt man hinten an und geht dann immer weiter nach vorne in dem Leben von der Hilda. Und das fand ich extrem spannend, weil man als Leserin mehr weiß als Hilda.
Also, das weil ist man die Kommissarin ja, Hilda, ja?
Ja, also weil man sozusagen den dritten Band als erstes liest. Mhm. Und das fand ich einen tollen Trick. Und die Bücher beginnen langsam und nehmen dann Fahrt auf. Und vor allem das Ende von dem Dunkel, von diesem ersten Band, der bei uns erschienen ist, der hat mich aus den Schuhen gehauen. Also ich kenne niemanden und ich habe mit verschiedenen Kunden gewettet um eine Flasche Sekt. Wenn sie den Schluss hätten erraten können, dann hätte ich einen ausgegeben. Aber es ist niemand drauf gekommen. Man liest das und denkt immer, das kann doch jetzt nicht sein. Das kann doch wirklich nicht sein. Und dann ist es aber doch so. Ich verrate natürlich nicht, wie es ist, aber das ist einfach so, dass auch wenn man viele Krimis liest, dass man völlig überrascht ist und sehr angetan.
Also ein Buch, mit dem man jede Menge Sekt gewinnen könnte oder andere Sachen, je nachdem. Und dann haben Sie noch eine Ermittlungsgeschichte für uns, die ist jetzt vielleicht weniger dunkel. Das ist nämlich ein Buch wahrscheinlich für jüngere Leser, Der weltbeste Detektiv von Carolyn Carson.
Yeah.
Was ist das jetzt?
Das ist sowas wie Miss Marple oder Hercule Poirot für Kinder. Ich denke mal, für viele Leser schon ab 10, sonst so ab 12 Jahre. Es hat so einen britischen Ton oder britischen Humor, ein bisschen trockenen Humor, ist aber richtig spannend. Ist eine Ermittlungsgeschichte von Tobi, der ein Waisenkind ist und bei verschiedenen Verwandten lebt und oder gelebt hat und jetzt bei einem Onkel ist, der Detektiv ist und sich bewirbt in einem Wettbewerb, weil er gerne der weltbeste Detektiv werden will und ganz viel Geld gewinnen will. Und er trifft bei dieser Ermittlung auf ein Mädchen, die heißt Ivy. Und das hat mir halt sehr gut gefallen, weil es ein Buch ist, in dem die Kinder gleichberechtigt sind. Also der Junge und das Mädchen. Also und nicht irgendwie der eine schlau und der andere hinterherdeppelt oder einer immer zu dem anderen aufschauen muss oder so, sondern die beiden finden so als Freunde zueinander. Und naja, darf ich verraten, dass sie den Fall wahrscheinlich lösen?
Das weiß ich jetzt nicht, ob Sie das verraten können. Ihre Entscheidung.
Naja, also man kann sich überraschen lassen. Also und auch für, sagen wir mal, 13-, 14-Jährige ist es nicht zu kindlich, sondern es ist wirklich ein spannender Plot und ist ein richtiger Kriminalfall für Kids.
Der weltbeste Detektiv von Carolyn Carson. Und die dritte Empfehlung von Ihnen, die hat jetzt, glaube ich, nichts von einem Krimi, oder? Das Gartenzimmer von Andreas Schäfer?
Nein, das ist kein Krimi. Das habe ich auch bewusst gemacht, weil es gibt ja auch Leute, die keine Krimis lesen. Es geht um einen Architekten, und zwar Max Taubert, der ein Haus gebaut hat 1909, die Villa Rosen in Berlin, und dann emigriert ist. Und das Ganze ist jetzt keine Biografie von diesem Architekten, sondern es geht mehr darum, um dieses Haus, um die Bewohner, also verschiedene Ehepaare, die in diesem Haus leben. Und es geht eigentlich um die Frage, hat ein Haus ein Gedächtnis? Also gibt es Gefühle oder Gedanken, die sich übertragen darüber, was in einem Haus passiert ist?
Das ist jetzt aber keine esoterische Geschichte.
Nein, das ist keine esoterische Geschichte, sondern es geht schon auch um Architektur, es geht um deutsche Geschichte. Aber dieses Haus und der Einfluss auf die Bewohner, auf seine Bewohner, hat einen wichtigen Stellenwert.
Eine Empfehlung von Sabine Gartmann. Das Gartenzimmer von Andreas Schäfer, erschienen im Dumont Verlag. Vorher haben wir gesprochen über den weltbesten Detektiv von Carolyn Carson aus dem Überreiter Verlag und am Anfang über die Dunkel-Trilogie von Ragnar Jonasson im Verlag BTB ist die erschienen. Sabine Gartmann von der Buchhandlung Schatulle in Osterholz-Scharmbeck. Danke Ihnen sehr für diese Empfehlung.
Ja, ich bedanke mich für die Möglichkeit, so tolle Bücher vorzustellen.